Ja, am Mittwoch bin ich von der Arbeit gekommen und ich merkte schon, ich hatte so starken Husten, meine Brust tat richtig weh, der Hals tat weh und ich fühlte mich so schlapp, als ob ich wirklich 3 Stunden lang durchgehend in der Halle Fußball gespielt habe. Und dann dachte ich, oh, Freitag haben wir Hauskreis, Sonntag bist du mit Predigen dran, was machst du jetzt? Ich hatte einfach in die Hauskreisgruppe gebeten, dass man einfach dafür betet, für die Predigt, für mich, für meine Gesundheit. Und ich habe mich aber parallel noch ein bisschen umgeschaut in der Predigerliste, mit wem ich dann tauschen könnte, falls alle Stricke reißen. Und meine Frau hat mir dann so Knoblauch mit Vaseline gemischt unter die Fußsohlen gemacht, so mit Alufolie eingepackt. Und die sagt, man soll das über Nacht ranlassen. Die anderen machen das auch so. Und nach einer Stunde merkte ich, das tut so weh. Ich mache das ab. Dann hatte ich so Verbrennungen danach. Die anderen machen das über Nacht, hat meine Frau gesagt. Aber ich fühlte mich Gott sei Dank von Mittwoch auf Donnerstag wirklich so eine Veränderung. Ich weiß jetzt gar nicht, waren das die Gebete oder war das Knoblauch? Aber wirklich Gott sei Dank, dass es mir so viel besser geht jetzt, dass wir Freitag Hauskreis machen konnten und dass ich heute einfach hier stehen darf und predigen darf. Ja, wer sich vielleicht noch erinnern kann, ich muss mal gerade schauen, am 22.12., da stand ich auch hier, ich habe damals über Verletzungen oder verletzt werden und verletzen gesprochen. Ich habe gesagt, das wird eine 4-teilige Predigt werden. Verletzungen, das heißt verletzen und verletzt werden, dann kann man sich entweder entscheiden zu vergelten an demjenigen, der mich verletzt hat, oder ich entscheide mich zu vergeben, das ist dann die 3. Predigt und daraus kann dann auch eine Versöhnung entstehen, das wäre dann die 4. Predigt. Und heute machen wir mit der Vergeltung weiter, aber nochmal gleich ein kurzer Rückblick, dass wir einfach nochmal wissen, worum es das letzte Mal ging, dass wir einfach hier anknüpfen können. Letztes Mal ging es darum, so wie wir äußere Verletzungen haben, wie wenn wir uns zum Beispiel ein Bein brechen, so gibt es auch innere Verletzungen. Das sind Kränkungen, das sind so vielleicht die, die wir im Alltag erleben. Oder es können auch schwerere Verletzungen sein, wo jemand uns wirklich schwer verletzt hat. Oder bis hin zu traumatischen Verletzungen. Wir haben damals die Geschichte von Kain und Abel gelesen, wo Gott das Opfer von Kain nicht angenommen hat, dass er so böse auf seinen Bruder Abel war und auf Gott, dass er so verletzt war, dass er sogar hinging in seinem Verletztsein, in seinem Zorn, in seiner Wut und seinen Bruder Abel umgebracht hat. Aber ich glaube genauso, dass in der Beziehung zu Jesus Christus, durch den Glauben an Jesus Christus, können alle Kränkungen, können alle schwere Verletzungen, genauso auch die traumatischen Verletzungen geheilt werden. In Jesus Christus ist völlige Heilung möglich. Und nicht geheilte Verletzungen bestimmen nicht selten unsere Gegenwart und unsere Zukunft, wenn wir nicht bereit sind, dieses vielleicht eine Verletzung behandeln zu lassen entsprechend oder einfach auch zu vergeben. Dieses tragen wir einfach mit und das bestimmt unsere Zukunft. Wir wollen empfindsam sein, aber nicht empfindlich gegenüber den alltäglichen Kränkungen. Genauso wie ernst wir die schweren Verletzungen in unserem Leben nehmen sollen, so gelassen sollten wir auch mit den alltäglichen Kränkungen umgehen. Denn wenn wir mit den alltäglichen Kränkungen, also mit jeder Kleinigkeit, sage ich mal, in unserem Leben, diese so ernst nehmen würden, dann würde es unser Leben wirklich zerstören. Und wichtig ist einfach, dass wir bereit sind zu vergeben, dass wir bereit sind, schwere Verletzungen in Angriff zu nehmen, so wie eine natürliche Verletzung, wenn ein Bein gebrochen wird, wir sagen, okay, wir beißen die Zähne zusammen, wir humpeln einfach weiter, es wird schon werden. Nein, wir brauchen, das Bein muss geschient werden, es muss Zeit haben, zusammenzuwachsen, wir gehen dann vielleicht auf Krücken oder einen Rollstuhl, es braucht einfach Zeit, um zu heilen. Genauso können wir auch schwere Verletzungen nicht einfach so tun, als ob nichts wäre, sondern auch da braucht es entsprechende Behandlung, damit diese Verletzung wirklich heilen kann und wir vergeben können. Genau, und wenn du jetzt verletzt worden bist, hast du die Möglichkeit, dich zu entscheiden, entweder ich vergelte jemanden, der mir das angetan hat, oder ich vergebe. Und heute soll es um die Vergeltung gehen. Die Überschrift für die heutige Predigt heißt Vergeltung vielleicht näher, als man meint. frage einmal die Kinder, was heißt denn Vergeltung? Wisst ihr, was das ist, Vergeltung? Es ist Vergeltung. Oder man könnte auch Sachen sagen, sich rächen. Ja, wenn zum Beispiel ihr spielt und da kommt ein Junge und nimmt euch den Ball weg und sagt, nee, der gehört jetzt mir. Und ihr sagt, pass auf, das kriegst du wieder. Ich hole jetzt meine Freunde und dann gibt es gescheit auf die Mütze. Ja, das ist dann zum Beispiel sich rächen. Oder andere Beispiele. Und die Überschrift heißt ja, Vergeltung näher als man meint. Aber als Kinder, die wir in christlichen Familien aufgewachsen sind oder als Gläubige, das betrifft uns doch nicht. Oder wir machen doch sowas nicht. Oder ist es manchmal doch ein bisschen näher, als wir meinen, dass wir vielleicht Vergeltung üben und nicht vergeben. Vielleicht ist es uns doch ein bisschen näher, als wir manchmal meinen. Genau. Und darum soll es heute gehen. Vergeltung vielleicht näher, als man meint. Ich möchte einfach zu Beginn einfach schauen in die Bibel. Was sagt die Bibel über Vergeltung? Gibt es da vielleicht eine Dynamik, eine Entwicklung, was die Vergeltung angeht? Da möchte ich einfach mit euch an den Anfang der Bibel wieder diese Begebenheit von Kain und Abel. Wir lesen einfach dort diese Begebenheit weiter. Was passiert, was Gott sagt? Und zwar aus 1. Mose Kapitel 4, die Verse 13 bis 15. Ja, dankeschön. 1. Mose Kapitel 4, die Verse 13 bis 15. Wer sich erinnern kann, vielleicht, Gott hat das Opfer von Kain nicht angenommen, das vom Abel schon. Und in seiner Wut, in seiner Verletztheit geht Kain dahin und bringt seinen Bruder Abel um. Und Gott fragt, wo ist dein Bruder Abel? Und er sagt, soll ich meines Bruders Hüter sein? Bin ich sein Babysitter? Soll ich auf ihn aufpassen? Und dann sagt Gott, was Abel getan hat. Gott weiß, was Kain getan hat. Und dann heißt es in 1. Mose Kapitel 4 von 13 bis 15, Kain aber sprach zu dem Herrn, meine Strafe ist schwer, als dass ich sie tragen könnte. Meine Sünde ist größer, denn dass sie mir vergeben werden möge. Siehe, du treibst mich heute vom Acker und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir's ergehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm, nein, sondern wer kein totschlägt, das soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Eden gegen Osten. Also Gott hat gesagt, er vertreibt ihn, er verflucht ihn oder den Acker. Und Kain sagt, jetzt wird sich das rumsprechen, dass ich meinen Bruder Abel getötet habe. Und jeder, der mich sieht, der wird mich totschlagen. Und Gott selber bestimmt hier und sagt, wer dich totschlägt, wer dich umbringt, der soll siebenfältig gerecht werden. Das heißt, für einen Tod, für ein Leben soll es sieben Leben geben für denjenigen oder siebenfältig soll er gerecht werden, wer Kain tötet. Und Gott selber macht ein Zeichen, wie auch immer dieses Zeichen aussieht. Aber Gott bestimmt hier das Strafmaß und sagt, wer dich tötet, wird siebenfältig gerecht. Eine Nachkomme, ein paar Generationen weiter von diesem Kain, und zwar ein Nachkomme, der hieß Lamech. Und wir lesen da weiter, und zwar aus 1. Mose Kapitel 4, die Verse 23 und 24. Da heißt es, und Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla, hört meine Rede, ihr Frauen Lamechs, merkt auf, was ich euch sage. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Kain soll siebenmal gerecht werden, aber Lamech 77 Mal. Da muss ich das manchmal auf der Zunge zergehen lassen. Er hat einen Mann erschlagen für eine Wunde. Ja, wenn man sich streitet, haben sich Männer gestritten, da hat einer vielleicht irgendwie mit dem Stock geschlagen, er hat hier einen Kratzer, eine Wunde und er hat ihn dafür einfach umgebracht, einen Mann. Weiter ein junger Mann, er hat ihm auch irgendwie einen Streit, er hat ihm eine Beule irgendwie geschlagen, dass er eine Beule hatte, auch ihn hat er umgebracht. Er sagt, Gott hat bestimmt, dass Kain siebenmal gerecht wird, aber wer mich tötet, den Lamech tötet, der soll 77 Mal gerecht werden, gerecht werden. Also eine Steigerung. Lamech sagt, 77 Mal soll derjenige es zurückbekommen, der mich umbringt oder der mir Schaden zufügt. Eine weitere Geschichte aus dem Alten Testament, und zwar aus 1. Mose Kapitel 34. Ich möchte die Geschichte nicht lesen, ich möchte sie einfach so frei erzählen. Und zwar, da geht es darum, dass Jakob, er hatte 12 Söhne, er hatte auch Töchter, er wohnte bei seinem Onkel Laban und er hat dann irgendwann entschieden, dass er ausziehen wollte von Laban. Und er nimmt sein ganzes Habe, was er mittlerweile angehäuft hat, seine Kinder, und sie ziehen los. Sie kommen an eine Stadt, die heißt Sichem, und er merkt, okay, hier ist es schön. Er kauft bei den Bewohnern von Sichem, der Vater hieß, die Stadt hieß Sichem, und der eine Sohn, der hieß auch Sichem, und der Vater von ihm hieß Hamor. Er kaufte bei ihm dieses Land, was so an Sichem grenzt. Und so haben sie sich dort angesiedelt. Und dann lesen wir davon, dass die Tochter, das war die Tochter von Jakob und Lea, sie ging einfach aus, um zu schauen, was sind das so für Leute, was ist das für ein Volk, was neben uns wohnt. Und da war ein Mann, dieser Sichem, er hat diese Tochter genommen, er hat sie vergewaltigt, hat sie geschändet. Und jetzt kommt dieser Diener zurück, der Vater Jakob erfährt das, was passiert ist. Er schweigt und wartet auf seine Söhne. Die Söhne kommen abends zurück von der Arbeit, sie waren Hirten, und erfahren, was passiert ist. Und sie schwören Rache. Das darf nicht sein. In unserem Volk darf sowas nicht sein. Und sie gehen dahin. Dieser Hamor, der Vater von dem Sichem, dieser Sichem hat diese Diana geliebt, und er kommt dahin zu dem Jakob und sagt, gib mir Diana zur Frau. Wir sind auch jetzt Nachbarn, lass uns miteinander friedlich wohnen. Gib mir deine Tochter zur Frau. Und die Söhne sind böse. Sie schmieden einen Plan und sagen, wenn ihr euch auch beschneiden lasst, so wie wir beschnitten sind, dann können wir miteinander heiraten, dann könnt ihr unsere Töchter nehmen und man kann sich dann verheiraten und so können wir miteinander friedlich leben. Und dieser Hamor hat das Volk überredet, sein Dorf überredet, dass alle männlichen Bewohner sich beschneiden lassen. Und dann am dritten Tag, als sie in diesem Wundfieber lagen, dann machte sich Levi und Simeon, das waren die Brüder von dieser von der Diana, machen sich über die Stadt her und bringen alle männlichen Bewohner um. Da kommen die anderen Brüder. Sie plündern die Stadt, nehmen die Frauen und Kinder mit, gefangen. Die Stadt ist völlig leer, geplündert. Alle männlichen Bewohner sind tot. Siebenfache Rache, 77-fache Rache, und eine ganze männliche Bevölkerung der Stadt wird umgebracht. Die Stadt wird geplündert. Die Männer, die Kinder und die Frauen werden als Gefangene weggeführt. Hier sehen wir eine Steigerung, wie sich Rache damals entwickelt hat. Und dann gebietet Gott selber dieser Spirale oder diesem ja immer weiterführenden oder immer stärker werdenden Rache ein Ende. Und zwar sagt Gott in 2. Mose Kapitel 21, 23 bis 25 folgende Worte. 2. Mose Kapitel 21, Verse 23 bis 25. Entsteht ein dauernder Schaden, so sollst du geben Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Beule um Beule, Wunde um Wunde. Also hier kommt wieder diese Beule und die Wunde vor. Was hat Lamech getan? Für eine Beule hat er einen erschlagen. Für eine Wunde hat er einen erschlagen. Hier sagt Gott, was so vielleicht erstmal so barbarisch klingt, ja, das ist so ein 1:1 für ein Auge. Wenn jemand in das Auge irgendwie zerstört wird, soll man auch ein Auge dafür geben. Aber das ist eigentlich, zur damaligen Zeit war das wirklich ein Rechtssystem, das Gott dem Volk Israel gibt. Das Volk Israel ist unterwegs, es ist ein Volk geworden, und Gott sagt zu Mose, es soll nicht mehr Willkür herrschen. Es soll nicht mehr jeder für sich entscheiden dürfen, wie er einen Schaden wieder begleichen will, wie er sich rächen will, wie er vergelten will. Und Gott gebietet oder gibt ihnen hier ein Rechtssystem und sagt, was sie tun sollen, wenn ein Schaden am Leib oder am Leben entsteht. Und er sagt, wenn ein dauernder Schaden entsteht, so soll nur noch ein Leben für ein Leben gegeben werden. Nur noch ein Auge für ein Auge. Nur noch ein Zahn für einen Zahn. Nur noch eine Hand für eine Hand. Nur noch ein Fuß für einen Fuß. Mahatma Gandhi, der indische Revolutionär oder der Freiheitskämpfer, der im 19. Jahrhundert geboren ist, der verkennt diese Bibelstelle, wenn er sagt, Auge um Auge und die ganze Welt wäre blind. Also Gott ist nicht dafür, dass man jetzt sagt, das buchstäblich macht, Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern Gott setzt hier ein Prinzip ein und sagt, nur noch ein Auge, nur noch ein Zahn um einen Zahn, nur noch ein Leben um ein Leben. Also nicht mehr Willkür, Gott setzt hier das Strafmaß für das Volk Israel fest, dass nicht jeder entscheiden kann, wie er Vergeltung üben kann oder wie er das so für sich für richtig hält, wie das Strafmaß aussehen soll. Das war zur damaligen Zeit wirklich sehr revolutionär. Das Volk Israel war damals das fortschrittlichste Volk mit so einer Gesetzgebung, die Gott damals gegeben hat. Aber hiermit endet es nicht. Wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, so sehen wir in Matthäus Kapitel 5, das, was Jesus sagt, Matthäus Kapitel 5, die Verse 38 bis 42. Da bezieht sich Jesus wieder auf das Alte Testament und sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Also Jesus nimmt hier Bezug und sagt hier zu seinen Jüngern, dass ihr mehr tun sollt als das, was das Gesetz fordert. Das Gesetz hat gefordert, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ein Ausgleich sollte, es soll wieder eine Gutmachung stattfinden, ein Ausgleich soll geschehen. Aber Gott oder Jesus sagt hier zu seinen Jüngern, ihr sollt mehr tun, als was das Gesetz fordert. Weiter in dem Abschnitt darunter, da geht es um die Feindesliebe. Und da heißt es in Vers 46, die Bibelstelle habe ich jetzt hier nicht mit angegeben, denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tu nicht dasselbe auch die Zöllner. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tu nicht dasselbe auch die Heiden. Also Jesus zeigt auch hier, das Gesetz hat gefordert, dass man mit seinem Nächsten irgendwie auskommt, dass man ihn nicht tötet, dass man irgendwie miteinander auskommt, vielleicht im besten Fall sogar liebt. Aber das tun doch alle Menschen. Das gilt doch für alle Menschen. Aber Jesus verlangt von seinen Jüngern und mutet es ihnen zu und verlangt es von ihnen, dass sie mehr tun als das, was das Gesetz fordert. Dass sie die zweite Meile gehen, dass sie nicht vergelten. Nun, was heißt das jetzt, wenn Jesus sagt, man soll nicht vergelten, heißt das jetzt, dass man sich alles gefallen lassen muss? Wenn jemand dich immer wieder ärgert oder jemand dir immer vielleicht auch schlimmere Sachen tut, soll man sich das einfach gefallen lassen? Soll man einfach nichts dagegen unternehmen? Darf man was sagen? Wenn ja, was darf man sagen? Meint Jesus einfach, naja, dann muss man halt sich bücken und demütig sein und einfach nichts unternehmen und nichts tun. Jesus mutet uns zum Beispiel auch zu und sagt, wenn dich jemand um etwas bittet und bei dir etwas ausleihen will und du weißt nicht genau, wird er das wiedergeben können oder nicht, so leih ihm, so gib ihm. Auch wenn du dir nicht sicher bist, wenn du nicht hundertprozentig sicher bist, dass er es dir zurückgibt. Wir hatten das jetzt auch, einmal bei uns hat auch jemand Geld gebeten auszuleihen. Wir wussten eigentlich, wahrscheinlich werden sie es nicht zurückgeben können. Aber wir haben gesagt, okay, wir leihen es trotzdem aus. Mir geht es nicht um diese Summe, mir geht es nicht ums Geld, wir wollen irgendwo helfen. Und wir kennen das auch. Ihr habt das sicherlich auch schon mal gemacht. Also Jesus verlangt von uns ein bisschen mehr, als was der Rest der Gesellschaft tut. Jesus mutet uns das zu und Jesus traut uns das auch zu. Wir wollen einmal schauen, ich dachte so an diese Begebenheit, wie hat Paulus damals reagiert? Lass uns dann mal in die Apostelgeschichte schauen. Apostelgeschichte Kapitel 16, die Verse 35 bis 40. Apostelgeschichte 16, Verse 35 bis 40. Als es aber Tag geworden war, sandten die Stadtrichter die Amtsdiener und ließen sagen, lasst die Männer frei. Und der Aufseher überbrachte Paulus die Botschaft, die Stadtrichter haben hergesandt, dass ihr frei sein sollt. Nun kommt heraus und geht hin in Frieden. Paulus aber sprach zu ihnen, sie haben uns ohne Recht und Urteil öffentlich geschlagen, die wir doch römische Bürger sind, und in das Gefängnis geworfen. Und sollten uns nun heimlich fortschicken? Nein. Sie sollen selbst kommen und uns hinausführen. Die Amtsdiener berichteten diese Worte den Stadtrichtern. Da fürchteten sie sich, als sie hörten, dass sie römische Bürger seien, und kamen und redeten ihnen zu. Führten sie heraus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Da gingen sie aus dem Gefängnis und gingen zu der Lydia. Und als sie die Brüder gesehen und sie getröstet hatten, zogen sie fort. Also eine Begebenheit, Paulus und Silas werden gefangen genommen, sie werden vorher geschlagen. Paulus ist römischer Bürger. Sie werden geschlagen und ins Gefängnis gesteckt. Und dann, ja, okay, es hat sich soweit erledigt, ihr dürft wieder raus. Diese Staatsrichter schicken ihre Diener, ihre Angestellten und sagen, kommt, Paulus und Silas dürfen raus. Und Paulus sagt, nee, so geht das nicht. Er sagt, wir sind römische Staatsbürger, ich bin römischer Staatsbürger, ich habe das Recht auf einen fairen Prozess. Ich habe das Recht, mich zu verantworten. Und wenn das Urteil gefallen ist, dann dürft ihr uns schlagen. Und wenn ich etwas getan habe, was des Todes würdig ist, dann bin ich auch bereit zu sterben. Und jetzt wollt ihr das so tun, als ob nichts wäre. Und wir haben hier gelesen, dass diese Staatsdiener sich gefürchtet haben, weil sie haben sofort gemerkt und gewusst, oh, wir haben gar nicht gewusst, dass er römischer Staatsbürger ist. Wir dürfen so nicht vorgehen. Wenn das an die falschen Ohren gerät, das kann für uns Konsequenzen haben. Wir kriegen dann ein großes Problem. Und sie kommen dann dahin. Paulus sagt, nee, die sollen selber kommen. Und sie kommen dahin und lassen dann Paulus und Silas frei. Paulus hätte sich hier auch rächen können. Er hätte auch Vergeltung üben können und sagen, passt auf, weil ihr das getan habt. Ihr habt etwas getan, was Unrecht ist. Ihr durftet das so nicht machen. Wir haben das Recht auf einen fairen Prozess. Jetzt gehe ich zu euren Vorgesetzten und dann klären wir das. Dann kriegt ihr ein großes Problem. Paulus hätte sich hier rächen können. Er hätte Vergeltung üben können. Aber er hat es nicht getan. Er hat hier klargestellt, das, was sie tun dürfen, was nicht, dass sie etwas falsch gemacht haben. Aber er hätte hier auch Vergeltung üben können, hätte sich rächen können, aber er hätte es nicht getan. Diese Staatsrichter, die hätten ein großes Problem bekommen, da wäre ich mir sicher. Eine weitere Bibelstelle, und zwar aus der Apostelgeschichte, Kapitel 25 und 26, also ich möchte es nicht lesen, nur vielleicht kurz erwähnen, da geht es auch darum, dass Paulus, wie ich schon gesagt habe, römischer Staatsbürger ist und dass er das Recht hat auf einen fairen Prozess, dass er sich verantworten kann, dass er seine Position schildern kann und die ihn vielleicht anklagen, dürfen auch ihre Position schildern. Und dann gibt es einen Richter, der verhandeln wird und dann letztlich einen Urteilsspruch fällen wird. Und da sehen wir auch, dass Paulus sich verteidigt, er redet und sagt etwas. Und er sagt dann auch, wenn ich etwas getan habe, was des Todes schuldig ist, bin ich gerne bereit, dafür zu sterben. Wenn ihr etwa eine Anklage habt, wo ihr mich wirklich anklagt, wo ich mich schuldig gemacht habe, was den Tod verdient, bin ich bereit, dafür zu sterben. Kein Problem. Aber ihr müsst es mir nachweisen und er beruft sich auf einen fairen Prozess. Das heißt, wir sehen auch bei Paulus hier, dass er nicht immer einfach nur geschwiegen hat und einmal sich weggeduckt hat und einfach nichts gemacht hat, sondern er hat einfach auch klar und deutlich gesagt, was richtig und was falsch ist. Aber trotzdem hat er nicht Vergeltung oder Rache geübt. Das heißt, wichtig dabei ist, dass wir dürfen etwas sagen, wir dürfen etwas klarstellen und sagen, wenn es uns wehtut, wenn etwas ungerecht ist, wenn es uns nicht gefällt, dürfen wir etwas sagen. Wir müssen nicht unbedingt schweigen. Aber unser Ziel, unser Gedanke soll es nicht sein, Vergeltung zu üben oder uns zu rächen. Wir sehen das auch ganz deutlich bei Jesus Christus. Er hat keinen fairen Prozess bekommen. Er wurde zu Unrecht beschuldigt. Man hat gegen ihn falsche Zeugen aufgestellt, sie haben ausgesagt. Und selbst Pilatus hat gesagt, ich finde nichts, was an ihm schuldig ist, ich finde nichts an ihm, was die Todesstrafe verdient. Und trotzdem hat es Jesus oder trotzdem hat Jesus nicht vergolten, Jesus hat sich nicht gerecht. Er hätte Engel rufen können, sie hätten einen kurzen Prozess gemacht und Jesus hat sich nicht gerecht, sondern vielmehr sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Im Lukas-Evangelium gibt es noch eine Begebenheit, wo die Jünger sich rächen wollen. Und zwar, da geht es darum, Jesus will nach Jerusalem ziehen und er schickt einige Jünger voraus, sie müssen durch Samarien gehen. Und er sagt, geht hin und bucht für mich schon eine Herberge, ein Hotel, wo wir übernachten können. Und dann wollen wir dann von Samaria dann weiterziehen nach Jerusalem. Und die Jünger gehen hin, zwei schickt er voraus. Und dann, als sie erfahren, dass Jesus nach Samarien kommen will und dass er nach Jerusalem ziehen will, dann sagen sie, nee, du willst nach Jerusalem. Also das sind die Samariter und die anderen, die waren nicht so sehr Freunde. Und als sie erfahren haben, dass Jesus nach Jerusalem ziehen will, sagen sie, nee, wir haben leider keinen Platz für dich. Und was sagt dann Jakobus und Johannes? Herr, wenn du willst, so sagen wir, wie bei Elia, dass Feuer vom Himmel kommt und sie alle verzehren soll. Also dafür, dass sie dich jetzt hier nicht aufgenommen haben, wir können das so wie bei Elia machen, wir sagen ein Wort, es kommt Feuer vom Himmel und wird sie alle verzehren. Also sie sind bereit, auf Rache zu verzichten, oder? Fand ich so interessant, die Jünger von Jesus, so ein hartes Urteil, Feuer vom Himmel, alle sollen sterben dafür. Jesus selber, wie ich gesagt habe, ist bereit, auf Rache zu verzichten. Wir müssen uns nicht alles gefangen lassen, aber unser Gedanke, unser Ziel soll es sein, auf Rache, auf Vergeltung zu verzichten. Wir hatten vorhin gesagt, wir hatten gelesen, dass Gott dem Volk Israel diese Rechtsordnung gegeben hat, das Strafmaß quasi festgesetzt hat, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Auch in dem Neuen Testament lesen wir, das betrifft uns vielleicht heute ein bisschen mehr, was Gott gesagt hat, zwar in Römer Kapitel 13, die Verse 1 bis 4. Römer Kapitel 13, 1 bis 4. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes. Die ihr aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Denn vor denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, so wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin, die dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht an dem, der Böses tut. Ich bin froh, dass wir in einem Land leben, wo wir, sage ich mal, so ähnlich dem, wie Gott es Mose gegeben hat, eine Rechtsordnung haben, eine Justiz haben, die entsprechend das, was getan wird, oder wenn jemand etwas Böses getan wird, dass es geahndet wird, dass wir einen vernünftigen Prozess haben, dass jemand sich verantworten kann oder auch muss und dass wir einfach keine Willkür haben. Ich bin froh, dass wir in so einem Land leben. Sagen wir, diese drei Möglichkeiten, entweder dass so diese maßlose Vergeltung oder diese angemessene Vergeltung, das, was Gott Mose gesagt hat, oder keine Vergeltung zu üben. Welche von diesen drei Arten ist uns so am sympathischsten, wenn wir so ganz ehrlich sind? Welche ist dir so am sympathischsten? Einmal diese maßlose Vergeltung oder keine Vergeltung oder diese angemessene Vergeltung? Wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir irgendwo für diese angemessene Vergeltung, oder? Das ist uns so nah. Ich finde das gut, wie gesagt, dass wir in einem Rechtsstaat leben, wo wir eine angemessene Vergeltung haben. Ich weiß nicht, wenn du vielleicht damit beauftragt wärst, eine angemessene Strafe festzulegen, ich glaube, das ist manchmal gar nicht so einfach. In einigen gewissen Punkten ist das vielleicht einfacher. Aber wie sieht das zum Beispiel aus mit der Todesstrafe? Wir haben sie nicht bei uns im Lande, in anderen Ländern gibt es die. Es ist manchmal gar nicht so einfach, das Strafmaß festzulegen. Für den Staat gibt Gott sagt Gott, dass es gut ist, dass es richtig ist, eine angemessene Vergeltung zu üben. nicht eine maßlose. Und ich fände es auch unfair, wenn der Staat quasi keine Vergeltung üben würde. Ich denke mal, so würde ein Land oder ein Staat nicht funktionieren. Stellen wir uns vor, jemand tut etwas, bringt jemanden um und der Staat sagt, naja gut, wir müssen vergeben, ich kann leider nichts machen, du musst vergeben, ist es halt so passiert. Oder wenn jemand dich beklaut, dein Auto klaut oder dein Haus abbrennt, naja, wir müssen vergeben, du darfst dich nicht rächen, ist halt so passiert. Ich finde es gut, dass Gott dem Staat diese Vollmacht gegeben hat, eine angemessene Vergeltung zu üben, Justiz zu üben. Aber uns als einzelne Menschen gibt oder sagt Jesus Christus, dass wir nicht vergelten sollen, dass wir nicht selbst Justiz üben sollen, sondern dafür gibt es den Staat. Das hatten wir gerade gelesen in Römer Kapitel 13. Wenn wir dem Staat, wenn wir Gutes tun, dann haben wir nichts zu befürchten. Und oft denkt man, ja, wenn jemand muss jetzt vors Gericht oder hat einen Gerichtstermin, das ist immer irgendwie so was Schlimmes. Oh, was hat er wieder gemacht? Aber ein Gericht ist ja nicht nur dafür da, um jemanden zu verurteilen, sondern ein Gericht kann jemanden auch freisprechen. Dafür ist ein Gericht auch da. Deswegen finde ich das einfach gut, dass wir das bei uns im Land so haben, dass man eine Rechtsordnung hat. Und wir finden es einfach, glaube ich, auch ungerecht und schlecht, wenn zum Beispiel eine Tat verjährt, wenn etwas Böses getan wird und dann ist die Justiz so überfordert, dass eine Straftat verjährt und sagt, naja, jetzt ist einfach die Zeit vergangen, es ist verjährt, wir können leider nichts machen. Das ist wieder nicht gerecht, das ist nicht angemessen. Ich habe noch ein Bild mitgebracht. Können wir das einmal? Kannst du das Bild einmal? Genau, einmal den Text vielleicht weg. Genau. Vielleicht an die Kinder. Habt ihr schon mal so eine Statue gesehen? Hat mir nicht gesehen. Okay, vielleicht von den Älteren. Wer weiß, was ist das? Genau, Justitia. Wer ist Justitia oder was ist Justitia? Genau. Genau, das ist eine aus der griechischen Mythologie, eine Symbolfigur. Und was ist so, oder die steht für Gerechtigkeit, für eine angemessene Gerechtigkeit. Deswegen haben wir das damals auch schon beim römischen, damals bei Paulus gesehen, dass Paulus sich berufen konnte auf einen fairen Prozess. Damals gab es schon einen fairen Prozess, dass man quasi sein Anliegen schildern konnte, dann die Gegner konnten ihr Anliegen schildern und hat einen Richter dann entschieden. Das gab es damals schon. Und damals gab es schon diese Justitia, dieses aus der griechischen Mythologie, eine Figur, die dieses einfach aufzeigen sollte. Und was ist so besonders an dieser Figur? Schaut mal, was seht ihr an dieser Figur und an dieser Statue? Drei Dinge. Genau, einmal die Augenbinde. Weiter. Eine Waagschale, eine Pendelwaage, ja. Und ein Schwert, genau. Was bedeuten diese drei Symbole? Die Augenbinde bedeutet, dass der Staat oder dass unsere Justiz ohne Ansehen der Person richten soll. Das heißt, wenn jetzt einer kommt und sagt, okay, ich schmier dich, ich gebe dir Geld, aber du musst, der Prozess muss am Ende so ausgehen, dass ich gewinne. Dafür gebe ich dir gut Geld. Und dieses Symbol oder diese Augenbinde bedeutet, dass der Staat oder dass die Justiz ohne Ansehen der Person richten muss. Egal, einige lächeln schon, egal wie, ob das ein Reicher ist oder ein Armer ist, egal welche Stellung er hat in der Gesellschaft, ob es ein einfacher Bauer ist oder ein ranghoher Offizier, die Justiz oder die Richter müssen unabhängig richten, ohne Ansehen der Person. Dann was bedeutet diese Waagschale, diese Pendelwaage? Das bedeutet, dass das Urteil angemessen sein soll. Nicht so wie bei Lamech, dass er für eine Beule einen Jüngling oder einen Mann erschlagen hat, sondern wie Gott es damals dem Volk Israel gesagt hat, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Beule für Beule, Wunde für Wunde. Es muss angemessen sein. Und das symbolisiert diese Waagschale. Man legt einfach das hinein, was der es verschuldet hat, vielleicht ein Mord, das wiegt so viel. Was müssen wir auf die andere Seite legen, damit die Schuld irgendwo ausgeglichen ist? Das bedeutet diese Waage. Und das Schwert, das hatten wir gerade auch schon in Römer gelesen, Römer Kapitel 13, wie heißt es hier? Denn sie trägt Ja, ich finde es jetzt nicht auf die Schnelle. Wie immer, dieses Schwert symbolisiert, dass der Staat oder die Macht oder der Staat oder die Justiz die Macht hat, jemanden zu verurteilen und für das, was er getan hat, das, entsprechende Konsequenzen spüren lassen. Das war damals schon so beim Römischen Reich und bis in unsere heutige Zeit haben wir dieses Symbol. Da steht manchmal so, wenn ihr vielleicht beim Rechtsanwalt seid, steht das schon mal so oder so in Justizgebäuden hängt das schon mal so als Bild vielleicht. Oder als Statue finden wir das heute noch so. Das geht zurück auf diese Justitia. Und ich finde es eigentlich gut, dass wir, wie gesagt, in so einem Staat leben, wo wir eine angemessene Strafe, wo wir ohne Ansehen der Person, so sollte es sein, gerichtet werden, auf einen fairen Prozess uns berufen können. Nun Vergeltung näher, als wir meinen. Das wäre so das Thema. Wir merken das oft bei den Kindern zum Beispiel, wenn dich einer boxt, dann boxe ich zurück. Wenn dich einer beschimpft, dann beschimpfe ich zurück. Wenn jemand drei Gummibärchen kriegt, dein Bruder, wie viele Gummibärchen musst du kriegen? Mindestens. Wie viel? Mindestens auch drei, oder? Das ist doch so diese ausgleichende Gerechtigkeit. Er hat drei gekriegt. Ich auch, sonst ist das unfair, das ist ungerecht. Warum muss ich schon um 7 Uhr ins Bett gehen, während mein etwas älterer Bruder erst um 8 Uhr ins Bett gehen muss? Das ist doch ungerecht, das ist doch unfair. Warum dürfen die anderen länger am Handy spielen und ich darf nicht so lange? Also wir empfinden das als ungerecht, wenn ein anderer nicht gleich behandelt wird wie wir. Und da muss man den Kindern das erklären, warum der ältere Bruder das ein oder andere mehr darf oder länger darf als der jüngere Bruder. Das ist aber auch bei uns Erwachsenen manchmal so. Wir mussten auf unseren Reiseleiter einmal warten, oder beziehungsweise wir hatten einen Termin mit dem Reiseleiter und wir mussten auf ihn eine halbe Stunde warten, weil er dann noch mit anderen gesprochen hat. Dann waren wir dran, eine halbe Stunde mussten wir warten und dann hatten wir noch einen weiteren Termin. Und dann einer sagte, Leute, wir müssen uns beeilen, sonst schaffen wir das nicht rechtzeitig zum Termin. Lass ihn warten. Wir mussten auch eine halbe Stunde auf ihn warten. Ja, also man übt irgendwo Vergeltung. Ich sage, das ist aber nicht richtig. Ja, er hat uns auch eine halbe Stunde warten lassen. Jetzt kann er auch 10 Minuten auf uns warten. Oder wenn wir Fußball spielen, der passt mir nie ab. Der fummelt immer alleine, der macht immer alles alleine. Dem spiele ich auch nicht mehr ab. Wenn die Frau vielleicht unterwegs ist und sagt, ich komme nach einer Stunde nach Hause und dann ist sie vielleicht nach 2 Stunden nicht da und sagt, nächstes Mal sage ich auch 1 Stunde und bleibe auch 2 Stunden und länger weg. Weil du mir bei der Kindererziehung nicht hilfst oder mich unterstützt, interessiere ich mich auch nicht für deinen Beruf, für deinen Job. Weil ihr uns als Großeltern nie anruft oder so selten uns besucht, zeigen wir auch kein Interesse an euren Kindern. Denk mal, so viele andere Punkte, so Kleinigkeiten in unserem Leben werden wir merken, wo wir insgeheim doch ein bisschen vielleicht Vergeltung üben oder uns rächen wollen. Es kann auch sogar manchmal in der Gemeinde sein. Weil ich diesen Dienst oder diese Aufgabe nicht mehr oder nicht machen kann, dann mache ich gar nichts mehr. Weil ihr mich bei diesem Projekt übersehen habt, braucht ihr mich nach meiner Meinung und nach meinem Rat nicht zu fragen. Weil du meinem Sohn oder meiner Tochter eine Bemerkung gemacht hast, wie die vielleicht sich benommen hat im Gottesdienst, werde ich jetzt auch verstärkt darauf achten, wie deine Kinder im Gottesdienst sitzen und werde da auch entsprechend eine Bemerkung machen. Also merken wir, das ist doch gar nicht so weit weg. Es sind nicht vielleicht große Sachen, aber trotzdem irgendwo versuchen wir, es auf eine Art und Weise heimzuzahlen oder zu vergelten. Bei Teenagern merkt man das auch. Wenn auf einmal die Bildschirmzeit abgelaufen ist, wollen die Bildschirmzeit verlängert haben, dann sagt, wenn du mir die Bildschirmzeit nicht verlängerst, dann mache ich meinen Küchendienst nicht. Wenn ich um 21 Uhr schon zu Hause sein muss, dann werde ich auch zu Hause nicht helfen, auf die Geschwister aufpassen. Wenn meine Freundin heute nicht bei mir übernachten darf, dann mache ich dies oder jenes. Wenn ich diese oder diese Klamotten oder diese Schuhe, dieses Outfit nicht zur Schule anziehen darf, dann gehe ich nicht zur Schule. Diese und ähnliche Dinge kennen wir wahrscheinlich aus unserem Alltag. Vergeltung oder Rache, die wir üben können. Vielleicht am Ende fragst du dich, ja, wie ist das denn, wenn wir auf einmal so eine Situation haben, Streit, ist es laut, angespannt die Situation, wie kann ich da einfach verzichten, auf Vergeltung zu üben? Vielleicht zwei kleine Tipps, wie wir das machen können, wenn du vielleicht in so einer Situation bist, wo dir einfach nach Vergeltung zumute ist, dass du einfach weggehst aus dieser Situation und sagst, ich muss mich etwas beruhigen, ich muss etwas abkühlen, weil es wird nur noch weiter eskalieren, wenn ich jetzt hier bleibe, wenn wir weiter diskutieren, wenn wir weiterreden, es wird nur noch schlimmer werden. Einfach vielleicht aus der Situation hier herausgehen. Wenn man vielleicht im Auto ist, dann geht es nicht so einfach auf der Autobahn, aber meistens geht das dann doch schon. Oder, dass man vielleicht versucht, sich in die andere Person hineinzuversetzen und sagt, was könnte sie meinen, wie fühlt sie gerade, warum sagt sie das, warum meint sie das? Vielleicht fällt es uns einfacher, da vielleicht nicht zu vergelten, das Ganze nicht weiter zur Eskalation zu führen, sondern einfach vielleicht uns hineinzuversetzen in die Person. Vielleicht auch als Teenager oder auch als Erwachsene, wie können wir stattdessen reagieren? Vielleicht kann man als Teenager sagen zu den Eltern, vielleicht weißt du, mir wäre jetzt so und so am liebsten zumute oder so, mir so und so zumute, aber ich will das nicht. Deswegen lasst uns miteinander darüber reden, dass wir hier eine Lösung finden. Ich denke mal, Kommunikation oder Gespräch ist das beste Mittel, um einfach Vergeltung aus dem Weg zu gehen oder einfach um diese Dinge zu klären. Am Ende möchte ich noch kurz das zusammenfassen, was ich gesagt habe. Wir sehen in der Bibel eine Entwicklung, wo es noch kein richtiges Rechtssystem gab, damals bei Kain und Abel, dann bei Lamech und dann bei Dinah, bei den Söhnen von Jakob, bis Gott dann gesagt hat, so, und jetzt gebe ich euch ein Gesetz, ein Gebot, nur noch Auge um Auge, nur noch Zahn um Zahn. Jesus sagt uns, wenn wir oder wir als Menschen, als einzelne Person, als Kinder Gottes, mutet das uns Jesus zu oder traut uns Jesus das zu, dass wir mehr tun, als was das Gesetz oder der Staat von uns fordert, dass wir auf Vergeltung verzichten. Jesus hat es uns vorgemacht, Paulus hat auf Vergeltung verzichtet. Deswegen lasst uns einfach vielleicht im Alltag darauf achten. Vielleicht ist es uns noch nie so sehr aufgefallen, dass wir genauso, wie Jesus es sagt, dass wir vielleicht die zweite Meile geben, dass wir nicht vergelten, sondern dass wir Gutes tun, dass wir Nächstenliebe üben, dass wir nicht vergelten, sondern dass wir vergeben. Amen.